ja, wir sind jetzt 200 Jahre alt, wir sind da in Tirol daheim quasi und machen eh alles richtig, dann ist schon der Weg Richtung Untergang aber gescheit asphaltiert. Ich sage immer, im Erfolg liegt die größte Gefahr für Misserfolg. Wenn du glaubst, es läuft eh, oder wenn ich so eine Stimmung spüre in irgendeiner Abteilung, jetzt haben wir eh alles gut gemacht, dann wäre ich immer ein bisschen unruhend.
Geh nicht fort, kauf im Ort. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder einmal gehört. Und selten denkt man daran, eigentlich an Versicherungen. Und deswegen geht es in dieser Podcast-Folge um die Tiroler Versicherung. Denn die wurde 1821 gegründet und damals war ganz klar der regionale Ansatz da. Man wollte das Wohl der Tiroler Bevölkerung sichern. Und auch das spielt heute noch eine maßgebliche Rolle. Nicht umsonst heißt es regional sicher und spürbar anders. Und zu glauben, dass die Tiroler Versicherung nostalgisch gewachsen ist, wäre jedoch weit gefehlt. Denn dem Verein gelang es, sich immer wieder weiter zu modernisieren. Und die Modernisierung betrifft aber nicht nur die Versicherungsbranche, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber. Und maßgeblich an dieser Modernisierung war und ist Franz Mayer beteiligt. 1996 kam er zur Tiroler im Marketingbereich und man kann sagen, er hat wirklich neue Wege beschritten und kam dann schlussendlich 2000 in den Vorstand und seither verantwortet er diverse Ressorts sowie den Vertrieb. Und mit Franz Mayer spreche ich über diverse Themen, vor allem auch die Marketingphilosophie oder auch damals die Markenstrategie, was damals verfolgt worden ist, wie er auch in die Zukunft blickt, aber auch Leistung, Kultur, die Tiroler DNA spielt auch eine wesentliche Rolle. Man kann wahnsinnig viel lernen, ich konnte wahnsinnig viel lernen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Vorstand der Tiroler Versicherung, Franz Mayer. 1996 ist nicht nur das Jahr, in dem Toy Story im Kino zum ersten Mal erschienen ist und ich geboren worden bin, sondern es ist auch das Jahr, in dem Sie, Herr Mayer, zur Tiroler Versicherung kamen, oder? Wie kam es dazu?
Ja, eigentlich eine spannende Geschichte. Ich war ja eigentlich aus dem Handel ursprünglich und bin dann in der Kosmetikindustrie tätig gewesen, damals beim Vorzeigeunternehmen Schwarzkopf in Kemmerton, das es leider nicht mehr gibt, wo die Österreich-Zentrale, ein lässiger Arbeitgeber. Und ich habe irgendwann, weiß nicht mehr, 95, 94, zufällig bei einer Veranstaltung den damaligen Vorstand, den Dr. Rotzer, getroffen. Und ich weiß nicht, wie das Gespräch gegangen ist. Jedenfalls soll er sich so nebenbei fallen. Also so quasi, wenn einmal einen Marketer braucht, kann ich mir anrufen. Es war nicht wirklich ernst gemacht, weiß ich noch. Und wie es dann sein will, ein Schwarzkopf ist dann 96 von Henkel übernommen worden, leider. War für mich auch eine tolle Lebensschule, diese Phase, was passiert, wenn ein richtig tolles Unternehmen in einem Konzern aufgeht. Aber um die Geschichte fertig zu machen, und genau in der Phase ist tatsächlich so, dass der Bruno Wozzeck mich tatsächlich anwirft und ich schaue mir jetzt einfach mal an. Ja, und ich habe es eigentlich nicht am Radar gehabt, wie es so oft ist. Ich habe andere spannende Bewerbungsgespräch auch gehabt, eine Bank, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die ein tolles Angebot auch gemacht hat. Henkel selber, der Konzern, der eigentlich viel Geld am Tisch gelegt hat, aber das wollte ich nicht aufgrund der Vorgeschichte, wie die auch die Übernahme gelaufen ist. Ja, und am Ende war der große Reiz noch der. Ich habe gemerkt, da ist eigentlich überhaupt kein Marketing-Know-how da in dem Unternehmen. Und die damaligen Vorstände haben auch, ich glaube, sie haben nicht genau gewusst, was auf sie zukommt, völlig freie Hand geben. Wer selber im Marketing tätig war und was bewegen will, der weiß, dass für Marketing einer, der Marketing aus Leidenschaft macht, ein paar so Schlüsseldinge gibt. Und wenn es dann heißt, du kriegst alle Freiheiten, du kannst die Marke neu gestalten, du kannst wirklich was bewegen, dann ist das so der Punkt dann irgendwann gewesen und denkt habe, okay, Versicherung habe ich jetzt nicht am Radar gehabt, aber das hast du wahrscheinlich noch einmal im Leben, dass du wirklich eine Marke von Grund auf mir machen kannst.
Haben Sie das dann auch gemacht?
Ich habe es gemacht, allerdings hat mir das schon einiges an Kopfzerbrechen gemacht, weil ich habe ja gesagt, ich bin in der Markenartikelindustrie aufgewachsen und Schwarzkopf Österreich war damals ein Parade-Markenartikler, der uns beigebracht hat, wie sensibel Marken sind und dass Marketingkonzepte nicht von heute auf morgen verworfen werden und dass man Marken nur ganz behutsam angreift. Und ich bin dann bei der damaligen Dieland an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es braucht eine Radikalkur. Es genügt nicht, da ein Logo zu verändern oder irgendeinen netten Slogan dazu zu machen, sondern du brauchst schon einen kompletten Umbruch, weil die Marke einfach dermaßen Zwergen belegt, wo die mit meinem Bild, was dieses Unternehmen können sollte, gerade als regionaler Anbieter, einfach nicht mehr zusammenstimmt. Und das hat mir schon einige schlaflose Nächte gemacht mit dieser Ausbildung, die ich gehabt habe, mit diesem sensiblen Umgang mit Marken, der uns wirklich eingetrichtert worden ist und der Teil meiner DNA ist. Und ich habe ja damals immer gesagt, es braucht es, ich weiß, ich habe intern viele Gespräche geführt, ich habe mit Kunden geredet, ich habe Marktforschung gemacht, alles, was wir so gelernt haben. Und das war dann Ende 97 so weiter, dass ich gesagt habe, es nutzt nichts, wir brauchen wirklich diesen radikalen Schnitt hin zur Tiroler Versicherung. Ich habe aber auch gewusst, wenn das Unternehmen nicht nachzieht, genau, wird das nur ein Schritt sein, der relativ schnell verpufft. Und ich habe immer gesagt, man wird dann in 15, 20 Jahren sehen, ob der Relaunch, das war eine völlige Umstellung, ob es gut war und sinnvoll war. Und heute bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Weil anders wäre die Positionierung, die wir heute haben, auch die Position am Markt, die wir erreicht haben, schwer möglich gewesen. Mit diesem ganzen umfassenden Ziel, uns wirklich als der heimische Versicherer zu positionieren.
Haben Sie damals diesen Weitblick gehabt, dass es nur über diese Regionalität geht, über diese regionale Verwurzelung und auch über die Nachhaltigkeit?
Ja. Ich bin in einem Familienunternehmen groß geworden. Ich habe von meinen Eltern massiv mitgekriegt, wie wichtig das ist, egal in welchem Markt du tätig bist, dass du das schätzt, was du um dich herum hast. Also die Kundenbeziehungen, aber auch die Partnerschaften, die du hast. Damals so eine Heimatgemeinde und die Umlandgemeinden, dass man auch mit denjenigen, die auf einen vertrauen, dass man auf die vertraut. Also wirklich dieses, heute so ein Gegenseitigkeitsprinzip. Regionalität. Heute wird so viel in das Thema Nachhaltigkeit eingepackt, da ist im Positivsten ist Nachhaltigkeit wirklich diese ganzen alten Werte, dass man einfach versteht, was gelebte Verwurzelung in der Region wirklich heißt. Und mir war sehr schnell klar, dass das die Chance der Tiroler ist. Es genügt nicht nur zu sagen, wir sind die Tiroler Versicherung, wir sind die einzigen da im Land, die da die Zentrale haben, deswegen allein kriegst du keinen Kunden mehr. Aber wenn die Kunden spüren, dass da was anders ist, dass man sich wirklich ernsthaft dafür einsetzt, dass die regionären Kreisläufe stimmen, dass Aufträge im Land vergeben werden, dass man immer die Kunden als erstes sieht und man muss keine Wunder bewirken, aber die Kunden wollen einfach spüren, dass da Leute sind, die nicht einfach Paragraphen verwalten, sondern die sich mit eurem Fachwissen bemühen, für die Kunden Lösungen zu erreichen. Immer wird es nicht gern. Aber es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich mein Fachwissen dafür einsetze, dass ich, bleiben wir beim Klassiker, einen Schaden ablehne, oder ob ich mich bemühe, dass man es vielleicht echt lösen kann. Und der weitaus überwiegende Teil der Kunden erkennt das auch und schätzt das dann, selbst bei einer Ablehnung, wenn man einfach merkt, es ist nicht einfach locker vom Tisch gewischt worden, sondern man hat sich reingesetzt und hat geschaut, dass es geht. Wie gesagt, Wunder können auch nicht wirken. Wenn etwas nicht deckt, das ist nicht deckt, aber das zieht sich durch unser ganzes Haus durch, dieses Bemühen, einfach nach Lösungen zu suchen.
Wie schwer war das damals, nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben? Weil die Tiroler Versicherung, Vergangenheit bis 1821, ich glaube, damals wurden die ersten Statuten aufgesetzt. Ja. Und dann kann es ja passieren, dass man sich nur mehr in der Vergangenheit verheddert, wir haben ja so vieles erreicht. Und dann aber diesen radikalen Schnitt zu schaffen, aber irgendwie diese Vergangenheit mitzunehmen, das ist wahrscheinlich mitunter das Schwierigste, kann ich mir zumindest vorstellen, weil es gibt ja auch Bundesliga-Vereine in Deutschland, die trauern immer noch nach, dass sie mal vor 20 Jahren mal die Bundesliga gewonnen haben, 1. FC Köln und so weiter. Und man verliert sich in der Vergangenheit an den damaligen Erfolgen. Wie war das bei Ihnen damals?
Die gibt es in Österreich auch, die Vereine. Nein, nur bei dem Drama, was vor 30 Jahren erreicht hat, ist man verbissen, dass es inzwischen neue Dinge gibt, die man übersieht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist generell eine große Gefahr. Man kann aus der Vergangenheit, aus seinen Wurzeln unglaublich viel Kraft beziehen. Wenn ich jetzt unser Unternehmen anschaue, ja, wir haben in den letzten 25 Jahren, seit ich Vorstand bin, auch viele Krisen erlebt. Brauche jetzt nicht alle aufzählen. Aber wenn man dann schaut in unserer Unternehmensgeschichte, was da für Krisen waren, ich rede gar nicht von den Weltkriegen, Seuchen und so weiter und so fort, die unser Unternehmen alle zum Teil mit riesigem Aufwand aber doch überstanden hat, dann macht das Unternehmen auch resilienter. Also und es ist völlig richtig, wenn man aber nur auf dem Hänger bleibt und sagt, ja, wir sind jetzt 200 Jahre alt, wir sind da in Tirol daheim quasi und machen eh alles richtig, dann ist schon der Weg Richtung Untergang aber gescheit asphaltiert. Das ist genau das, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ein Lied davon singen. Ich sage immer, im Erfolg liegt die größte Gefahr für Misserfolg. Wenn du glaubst, es läuft eh, oder wenn ich so eine Stimmung spüre in irgendeiner Abteilung, jetzt haben wir eh alles gut gemacht, dann wäre ich immer ein bisschen unrund. Erfolge kann zelebriert. Das ist übrigens auch etwas, was wir in unserem Unternehmen richtig einimpfen. Wenn wir was gut gemacht haben, dann feiern wir auch, dann wird das gut gemacht. Aber am nächsten Tag sofort wieder schauen, okay, auf diesem Erfolg aufbauend, was können wir denn nun machen? Und ich glaube, wenn man die Mischung erwischt, sich der Geschichte bewusst ist, da auch Kraft assoziiert, aber weiß, dass man sich jeden Tag um den Erfolg neu bemühen muss, na, kann das Regional an wenig wirklich schrecken.
Wann haben Sie die ersten Erfolge mitbekommen von diesem Marken-Relaunch? War das noch vor Ihrer Vorstandszeit oder erst als Sie Vorstand waren, dass Sie da die ersten Dinge miterlebt haben, was sich bewegen?
Man muss das, glaube ich, in mehreren Tranchen beantworten. Wir haben einmal mit dem Neuauftritt für Molds Aufmerksamkeit gesorgt, weil das einfach unerwartet war. Inzwischen ist das ja 30 Jahre her, fast schon. Aber dass wir die alten Dealer auf einmal mit Augenzwinkern beworben haben, mit ganz bunten Plakaten, mit diesen witzigen Sprüchen, das hat für Verwunderung gleichzeitig wie für Anerkennung gesorgt. Also da ist uns auf jeden Fall, jetzt rede ich nur als Marketer, gelungen, dass die Leute mal hingeschaut haben und gesagt, was ist da los? Und das wollte ja auch damit, das wollte man auch damit erwirken, zu signalisieren, hey, da ändert sich jetzt was. Wir wollen uns als Unternehmen an der Arsch aufstellen. Aber es ist auch klar, eine Werbelinie allein, die kann einen Impuls setzen, die kann, wie gesagt, für Aufmerksamkeit sorgen, aber verändern kann sie nichts, da muss dann das Unternehmen nachziehen. Und das war ja als Marketer damals meine größte Angst, dass dann das Unternehmen sich nicht sehr schnell verändert und nicht nachgeht. Weil dann habe ich gewusst, dann bist du als Marketer allein auf weiter Flur und das kannst du dann auch vergessen. Das ist so schnell unglaubwürdig, das kapieren die Kunden dann schon. Aha, da war ein Mordsknall, ein Mordsankündigung, aber nichts dahinter. Und von dem her möchte ich sagen, dass die Linie wirklich gegriffen hat. Und das ist ja auch das, was man mir zumindest in die 80er Jahre als Marketer nur eintrichtig gekriegt haben. Das dauert, da redest du wirklich über Jahrzehnte. Also ich habe so das Gefühl, dass wir auch als Unternehmen da waren, was wir mit der Revival-Linie signalisieren wollten, hat es sicher bis nach 2010 gedauert. Bis man wirklich gesagt hat, wow, jetzt ist das eine runde Geschichte, jetzt passt das zusammen, jetzt traue ich mir das auch jedem sagen, wir werden nicht nur schöne Plakate machen und kündigen irgendwas an, sondern es passt. Und ich sage jetzt deshalb, weil das ich heute vermisse das oft, und darum bin ich auch meinem alten Arbeitgeber, der Firma Schwarzkopf und diesen tollen Managern, die da tätig waren, sehr, sehr dankbar, weil die uns wirklich beigebracht haben, wie sensibel Marken sind. Und eine Marke ist ja nichts anderes, wie dass du versuchst, eine Marke steht fürs Unternehmen. Und egal in welcher Branche du bist, Konsumentenverhalten setzt Vertrauen in das Unternehmen voraus. Und ich wundere mich oft, wie schnell irgendwo in Unternehmen Marken, Werbelinien tauscht werden. Es kommt nur ein Marketingleiter und schmeißt man alles über den Haufen und bang, fährt mit dem nächsten Konzept raus. Und das ist genau das, was sie uns immer gewarnt haben und gesagt haben, damit entsteht nie Vertrauen. Dann hast du eben einen Marketingpreis nach anderen. Oft kommt man halt vor, das steht absolut im Vordergrund, dass man möglichst viele Werbepreise was gewinnt. Aber man hat nicht verstanden, was die Verantwortung für einen Marketer ist. Und das ist sorgsamer Umgang mit der Marke, passt mit der Unternehmenskultur zusammen, entwickelt man sich langsam weiter. Und das, wie gesagt, dauert sehr, sehr, sehr lang, bis du das geschafft hast. Und dann darfst du nicht einfach wegschmeißen.
Sie sind 2000 dann in den Vorstand gekommen, was ja eigentlich eine relativ knappe Zeit ist. Also nach 4 Jahren schon in den Vorstand. Wie geht das? Was ist Ihr Geheimrezept, Herr Mayer?
Es sind so banale Sachen. Ich sage immer, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz, wahrscheinlich in einem Bewerbungsgespräch die richtigen Sachen dann gesagt. Und ich muss eigentlich schon sagen, die damalige D-Land war wirklich ein Underdog. Also es war wahrscheinlich, oder wir haben mit Sicherheit jetzt nicht so, dass man, sagen wir mal, den Player am Markt wahnsinnig vermisst hätte. Dementsprechend waren wahrscheinlich auch die Bewerbungen nicht in der Qualität und Anzahl, wie es heute der Fall wäre, traue ich mir definitiv sagen. Ja, und ich war da und ich habe die Chance ergriffen. Das gehört schon immer dazu. Ich denke mir das oft heute, ich sage das auch junge Leute, ich war schon mit mir selber mal kritisch und ich habe mich ganz, ganz spät beworben. Also wirklich erst, ich glaube, ein paar Tage vor Bewerbungsschluss. Weil ich mir gedacht habe, geht das wirklich? Und zwar mit dem Wissen, was ich als Marketer gehabt habe, mit der Erwartung, die ich an den neuen Vorstand gehabt habe, da setze ich das um, weil ich habe kennt, ich habe gewusst, wie schwerfällig der Apparat war und wie viel zum Renovieren war oder zum wirklich völlig neu denken war und völlig neu machen war. Dazu haben wir auch gewusst, wir müssen vieles im Mindset des Personals auch verändern, außer aus dieser Verwaltungsstruktur hin zu richtig, richtige Dienstleister. Und da war ich mir selber nicht sicher, ob ich das einem mit dem, was ich kann, so bewegen kann. Am Ende war es aber die Entscheidung, dass ich gedacht habe, das Schlimmste wäre eigentlich, wenn dann irgendwer kommt, wo man denkt, ja, das hätte ich auch machen können. Und ich habe ein paar Namen gewusst, die sich beworben haben. Und denkt, nein, das, ich will mir zumindest danach nicht sagen, hättest du dich beworben, hättest du das machen können. Und nicht diejenigen anderen. Und ja, ich bin dann froh. Die ersten paar Jahre war ich nicht immer froh, weil die Aufgabe war riesig. Das muss man heute wirklich sagen. Ich war froh, dass ich so jung war. Auch die Energie gehabt habe, aber das war über Jahre auch von der Arbeitsbelastung her absolut grenzwertig. Absolut. Ich habe eine junge Familie auch gehabt. Gott sei Dank sagen mir heute meine Töchter, weil die haben da schon gedacht, hundig nur Zeit noch für die Kinder. Sie haben mir jetzt erst einmal ganz lieb bestätigt, dass sie schon als Papa gut war. Das freut dann danach, weil das sind die Dinge, die bleiben im Leben. Aber es war grenzwertig, muss ich echt sagen. Und du musst da im Nachhinein aber auch jung sein für so eine Aufgabe. Also das hat dann alles gepasst. Und ich habe einen kongenialen Vorstandskollegen gehabt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist das Glück in unserer Branche, wenn man es versteht. Alle Unternehmen verstehen das nicht. Aber diese Zwarer-Vorstände, diese Gleichberechtigten, die sind schon ein Riesen-Asset, wenn man es versteht, wirklich als Team, als Partner miteinander aufzutreten. Ich habe das Glück jetzt zweimal gehabt, zuerst mit Walter Schieferer, jetzt mit der Isolde Stieg, dass ich wirklich kongeniale Vorstandskollegen, Kolleginnen habe, wo du bei aller Unterschiedlichkeit aber so eine gemeinsame Vision hast, für die man einsteht und wo man sich auf die Leute verlassen kann. Das ist ja nicht nur eine fachliche Geschichte, das ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte. Das heißt, vertraut man einander, kann man gemeinsam die Dinge in Bewegung setzen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das so ist, weil du kannst dich viel bemühen, aber ob solche Dinge funktionieren, da braucht es immer beide und da bin ich meine Vorstandskollegen, meiner Kollegin auch sehr, sehr dankbar, dass sie sich mit mir auf die Reise begeben haben und das so toll funktioniert.
Warum sehen Sie solche Dinge, was verändert gehört? Also warum sehen Sie aus diesem Strukturbetrieb muss ein oder Bürokratiebetrieb muss ein Dienstleistungsbetrieb werden? Also wie erkennen Sie solche Sachen? Weil es klingt so und Sie haben ja einen großen Weitblick. Also ich bin gespannt, wo Sie jetzt die Tiroler Versicherung in den nächsten 30 Jahren danach sehen. Aber warum erkennen Sie sowas?
Das ist eine gute Frage. Das klingt mir jetzt fast zu pathetisch, verherrlichend für mich selber. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Es ist das Glück, ich bin in einem unternehmerischen Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern haben Tolles geleistet. Die haben einen verschuldeten Betrieb zu einem Vorzeigeunternehmen entwickelt. Ich habe von klar auf gewusst, wie viel es braucht, was man von außen nie sieht, damit so Dinge funktionieren und meine Eltern haben auch nie gejammert über Arbeitsbelastung und ich weiß heute noch viel mehr wie damals als Kind, was die eigentlich alles buckelt haben. Aber wie viel Spaß es auch macht, wenn du eine Idee hast und wenn du die richtig dafür einsetzt, dass es weitergeht, wie viel Spaß das machen kann. Und wenn du nur das dort ans Glück hast, das muss ich immer sagen, dass da so Aufgaben anvertraut, ja, das ist ja wie gesagt auch ein Glücksfall im Leben. Ja, wenn man sich dann nicht richtig gescheit einhaut und schaut einfach, wo man überall dran muss und dran kann, dann ist man selber schuld. Für mich war das nie etwas, wo man denkt, ja, jetzt bin ich Vorstand und boah. Ein Vorstand, ich sage immer, ich bin Angestellter. Gell? Ich denke wie ein Unternehmer, aber ich bin Angestellter. Und ich habe auch immer den größten Respekt vor richtigen Unternehmern. Mich stört das immer, wenn Manager so verherrlicht werden, weil der Unternehmer hat einfach, und wie gesagt, das weiß ich aus meiner Familiengeschichte, der hat schon einmal ganz andere Last zu tragen. Der muss jeden Tag steht der mit seiner ganzen Existenz dafür ein, dass die Dinge auch funktionieren. Ein Manager hat es da hat's auch nicht immer leicht, aber er hat es insofern leichter, weil im schlimmsten Fall haut mich wer aus, wenn ich meinen Job nicht mache. Und wenn ich gut mache, ja, hab ich sehr viele Möglichkeiten. Also warum der Weitblick? Ich möchte es gar nicht Weitblick bezeichnen, sondern ich habe ja in einem anderen Interview mal gesagt, ich bin nicht sehr geduldig, aber aushaltend. Ich weiß, dass es manchmal 3 Anläufe braucht oder vielleicht auch 5, dass Dinge gelingen. Und nicht, dass ich alles weiß, ganz im Gegenteil. Ich habe auch da wieder das Glück, inzwischen haben so viele Leute bei uns in der Firma, die richtig angasen. Das ist auch der Riesenunterschied von vor 25 Jahren. Wenn ich schaue, unsere jungen Führungskräfte, was die an Geist einbringen, was die bewegen wollen, das ist eigentlich herrlich, gell? Und ich ermutige sehr, dass ich sage, das Wichtige ist, dass ihr wisst, wo ihr hin wollt. Und dann meine ich nicht karrieremäßig, sondern wohin wollt ihr eure Abteilung entwickeln? Was wollt ihr an Impulsen setzen? Bleibt neugierig, gebt euch nicht zufrieden mit irgendwas. Habt auch den Mut, einmal einen falschen Weg zu gehen, weil mir selber ist immer so gegangen, wenn mich irgendwas richtig geärgert hat, dann war das, wo ich nicht meinen Weg gegangen bin, sondern eigentlich ich hätte was anderes gemacht und dann hast du echt irgendeinen anderen Impuls aufgenommen und dann denke ich mir, ich hätte auf mich hochen sollen. Gell? Für mich macht das einen Fehler leichter, wenn ich weiß, ich habe so entschieden, es war meins, ich habe mich dafür entschieden, als würde ich mir denken, ich hätte es eigentlich eh besser gewusst, aber ich bin halt, habe auf einen anderen gehocht. Und das schließt sich nämlich nicht aus, weil das verwechseln auch viele. Nicht stur nur, ich weiß alles, sondern ich hoche mir immer unglaublich viel um. Verschiedenste Meinungen. Habe Gott sei Dank viele Leute um mich, die sich auch trauen, wenn sie wissen, ich habe eigentlich eine andere Meinung, dass sie auch dagegen haben. Und am Ende muss ich verantworten und muss meine Meinung bilden und da die Entscheidung treffen. Und das ist offensichtlich jetzt über eine lange Zeit auch sehr, sehr gut gegangen. Aber wie gesagt, das auch, damit das nicht falsch umkommt. Das darf nie eine Rambo-Party sein. Also, wenn du als Vorstand oder Bursch, du als Verantwortlicher in irgendeiner Position glaubst, auch wenn da Dinge aufgehen, du weißt jetzt alles, du kommst alles, du machst alles allein, dann sollst du eigentlich am nächsten Tag das lassen. Weil da ist die Gefahr, dass du einen richtig großen Bock schierst, enorm groß. Und ich denke mir das oft, wenn Manager, Unternehmer irgendwo scheitern, hörst du sehr, sehr häufig, er hat auf niemanden mehr gehocht, er war so alles. Da muss man immer aufpassen. Das ist nämlich überhaupt kein Widerspruch, zu wissen, was man will, aber trotzdem viele, viele Meinungen nicht zu haben. Das gehört zusammen.
Wie weit blicken Sie als Vorstand in die Zukunft?
Nicht allzu weit, weil je weiter man in die Zukunft blickt, umso mehr wird es Glaskugel. Und natürlich haben wir Überlegungen und schauen auch, ich möchte jetzt keine Schlagworte zitieren, aber es verändert sich momentan sehr viel durch Digitalisierung, durch KI. Und natürlich überlegt man da, wo ist das in 10 Jahren, 15 Jahren. Aber wenn man ehrlich ist, egal wie man Experte ist in einem Bereich, was in 10, 15 Jahren ist, das lehrt uns eigentlich die jüngste Vergangenheit. Wenn man 2010 über die Möglichkeiten, die man heute technisch hat, geredet hat, ich glaube, da waren wir im Bereich der Science Fiction landet. Also, wenn so weit in die Zukunft noch eher so szenariomäßig was wäre, wenn das so kommt, wohlwissend aber, dass keins dieser Szenarien ziemlich sicher eintrifft. Also, mach deinen Job da, wo du bist, mach den so gut wie möglich, schon mit einem Plan, aber nicht mit einem 20-Jahres-Plan. Das ist, glaube ich, da wird man zu weit wegspähen von der Realität.
Ist es mittlerweile schwieriger, Entscheidungen zu treffen oder gibt es einfach mehr Entscheidungen zu treffen?
Es bleibt immer spannend. Es tauchen immer neue Geschichten auf, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Jetzt sind wir wieder, wenn man einen 20-Jahres-Plan gemacht hat vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie viel da richtig gewesen war von dem. Nicht sehr viel. Die Herausforderungen sind immer da gewesen. In der Menge sind sie da gewesen. Was hängt schon? Aber ich glaube, da rede ich jetzt nicht nur von unserer Branche, was ich sehr, sehr viel gefährlich achte. Und das werden wir auf alle Herren, die in der Wirtschaft tätig sind. ist einfach diese, dass Europa sich zu einem Regulierungsmonster entwickelt hat. Das hängt uns in alle Bereiche. Ich frage mich oft heute, was haben wir früher gemacht, wo der ganze, muss ehrlich sagen, völlig übermäßige Aufwand nicht da war. Was wir da, und mein Schluss ist eigentlich folgender, was wir da als Europa, als Österreich, vor allem als Österreich, weil wir sind schon Weltmeister in der Bürokratie, was wir da verbrennen an volkswirtschaftlicher Leistung, also das sind Milliarden, das sind echt Milliarden. Wir hemmen uns in jeder Hinsicht. Und das ist auch für mich aber der Aufruf. Ich hoffe aber, dass eine junge Generation, eine neue, einfach gescheiter wird. Und mich irritiert immer, wenn junge Leute schon über Regulierung reden und begeistert sind über Bürokratie, denke ich mir immer, boah, ihr gefährdet jetzt ganz massiv unseren Wohlstand. Wenn ich schaue, wie Österreich groß geworden ist, dann waren das mutige Leute, die vorausgeschaut haben, die Lösungen gesucht haben, in die 70er, 80er Jahre. Da war nicht umsonst Aufwind. Ja, jetzt kann man sagen, da waren gewisse Voraussetzungen günstiger, aber es war nicht so, dass da keine Krisen gegeben hat. Also man tut halt oft so, dass das die Wunderzeit war, weil es weltweit keine Krisen gegeben hat. Also wer das behauptet, der hat in Geschichte aber so ziemlich alles verschlafen. Aber es war immer so, wir marschieren, wir gasen an, wir suchen Lösungen. Und heute, gefühlt egal, was du tust, überall gibt es Leute, die dir erklären, was alles nicht geht, was man dafür braucht, wo man, was weiß ich, zig, hunderte gefühlt Formulare ausfüllen muss. Und das geht bis zum kleinsten Unternehmer an. Und wenn jetzt, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn man das in Europa ändert. Ich glaube, es braucht auch den großen Befreiungsstock. Diese Deregulierung, Simplifizierung, wie es jetzt im Raum steht, die ist ehrlich nicht, die ist nur lächerlich. Also das war kürzlich in Brüssel und dann gibt es 29 Seiten mit Überschriften, wo man Regeln abschafft und gleich gibt es 30 neue Seiten mit Regeln. Also wie gesagt, ich herrsche auf, jammern, weil das mag ich sowieso nicht. Aber eben fragt nach Herausforderungen, das ist eigentlich für mich der Schlüsselmoment. Wenn Europa da nicht gescheiter wird, dann werden wir wirtschaftlich in den nächsten 10 Jahren richtig ablosen. Also wir sind jetzt schon hinten noch und da sehe ich eigentlich die größte Bedrohung. Vor allem, die Leute sind leistungsfähig, die kennen das auch. Man muss viel mehr Vertrauen wieder haben und marschieren und nicht überall die Probleme sehen. Das ist leider so ein Zeitgeist, der ganz, ganz, ganz schlecht ist.
Der Jakob Grüner hat einmal gesagt, die Antwort auf Bürokratie ist Eigenverantwortung. Sehen Sie das auch so?
Hundertprozentig. Das erleben selbst wir als Versicherer. Also, da rede ich jetzt gegen unser Geschäft, aber dass man halt für alles, überall alles abgesichert haben muss. Und wenn ich schaue, was Vereine, jetzt fange ich mit einem ganz banalen Beispiel an. Wenn ich schaue, was sich Vereine halt überall absichern müssen, da denke ich mir, wow, das ist eine völlige Fehlentwicklung. Ja, wir dann gern versichern und dann noch mehr Haftpflichtversicherungen machen, noch mehr Rechtsschutzversicherungen. Aber dass es überhaupt so viele Regeln gibt, wo sich halt jeder Obmann in einem Verein eigentlich sehr genau überlegen muss, ob er das so schon machen will, da sind wir wieder. Da sind wir bei gesellschaftlicher Fehlentwicklung, die ein Wahnsinn sind. Und das ist schon ein Riesenunterschied, jetzt sage ich mal, zu meiner Jugend. Da war primär, wenn irgendwas passiert ist, bin ich mal selber schuld. Und ich weiß noch, wenn unsererseits irgendwo einer ausgerutscht ist, ein Ding, wo der erste Blick hat mich auch keiner gesehen hat, wenn ich mich so bald schon duschte, egal was meine Wertung hat. Und heute schaut man zuerst, wie man haftbar machen kann. Und das mag jetzt ein lustiges Beispiel klingen, aber das hat sich in unserer Gesellschaft verändert. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und da ist schon, man soll nicht alles auf den Gesetzgeber schieben, aber da ist der Gesetzgeber maßgeblich dran schuld. Ja, Eigenverantwortung wieder. Die Leute, bitte, wenn ich an. Ich soll zuerst bei mir selber anfangen. Und das ist kein Widerspruch zu dem, wenn wirklich einer was, wenn wirklich genau einer eingeliegt wird, wenn wirklich irgendwo Dinge passieren, wo jemand verantwortlich ist, okay, das gehört alles sanktioniert. Aber dass ich halt für alles überall irgendwie entschuldigen machen kann, das taugt genauso wie die Bürokratie zu dieser Lähmung bei.
Sie haben zwar gesagt, Sie reden gerade gegen das eigene Geschäft, weil es so viele Versicherungen benötigt. Aber andererseits müssten Sie ja dann auch weniger zahlen, weil zum Beispiel Eigenverantwortung bei der Gesundheit ist ja auch so ein Thema. Also das liegt ja auch Prävention, Eigenverantwortung. Ihr schaut ja im Unternehmen darauf, dass den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut geht und appelliert es ja meiner Meinung nach oder von außen wirkt es so auf die Eigenverantwortung. Und da kann ja wieder Versicherung entlastet werden, oder? Und wenn halt mehr Eigenverantwortung herrschen würde, ja im Verkehrsbereich etc., würden ja die Prämien wieder sinken, höchstwahrscheinlich auf der Kundenseite und Kundinnenseite, oder? Oder ist das vielleicht eine zu einfache Rechnung?
Das kann jetzt durchaus sein, aber wenn es so wäre, dass es weniger, also dass es mehr Eigenverantwortung gibt, und dann würden sich auch nicht mehr so viele Leute versichern. Gell? Also ist schon klar, die Schäden sinken dann auch alles. Es würden sich auch nicht mehr so viele versichern, was ja in dem Fall wirklich gut wäre, muss man wirklich sagen, wenn das nicht mehr notwendig wäre. Muss ich jetzt, darum sage ich, da rede ich gerne auch gegen mein Geschäft. All die lähmenden Faktoren, ob das eben so überall andere verantwortlich, überall muss man sich absichern, alles muss man dokumentieren. Wie gesagt, da sehe ich für den größten Sündenfall in der europäischen und österreichischen Politik, dass man da nicht dagegen auftritt. Und ich habe aber, und damit möchte ich das Thema auch schon beenden, weil ich eigentlich die Jammerei und Suderei nicht mag, ich habe da wenig Hoffnung, weil ich nicht sehe, dass da wirklich viel Fachkompetenz dahinter ist, dass man diese überbordenden Regulative auch wirklich abschaffen. Weil da braucht es schon eine sehr tiefgreifende Änderung.
Das Thema können wir auch gern beenden. Und weitergehen zu positiven Themen. Also wenn wir jetzt so seit Sie Vorstand sind, das ist seit den 2000er Jahren, das sind mittlerweile 25 Jahre, also herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, ein Dinosaurier, ich weiß.
Da haben sich ja sehr viel, überhaupt nicht. immer noch jung geblieben.
Danke.
Aber in dem Zeitraum haben sich ja viele, viele Dinge ab in der Tiroler Versicherung bewegt. Also ich habe jetzt gelesen, die Tiroler Versicherung wird ja immer schon regelmäßig als bester Arbeitgeber oder einer der besten Arbeitgeber in Tirol ausgezeichnet und auch unter die Top 300 in Österreich.
Mhm.
Und das hat wahrscheinlich mit dem zu tun, was Sie vorhin angesprochen haben. Wie schafft man diesen Mindset-Shift? Wie kann man die Strukturen aufbrechen? Wie kann man die Kultur schärfen? Wie ist das gelungen? Und wie blicken Sie jetzt auch auf das zurück? Wie viel war geplant? Wie viel war Zufall?
Also ich möchte das gar nicht sagen, dass es der Zufall war, aber es hängt schon damit zusammen, dass wir, wenn irgendwo was auftaucht, wo wir sagen, boah, das läuft jetzt nicht mehr gut, dass wir einfach gleich schauen, wie können wir es lösen. Und bei uns war schon 2015 einfach das Thema, dass wir gemerkt haben, es wird am Arbeitsmarkt schwieriger. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dann werden wir sehr lang, aber wir haben gemerkt, wow, wir sind eigentlich gute Arbeitgeber, aber es wird schwierig. Und dann war relativ schnell klar, das liegt jetzt nicht unbedingt darin, dass man irgendwo die Ausschreibungen, die haben wir auch probiert, ändert oder sonstiges, sondern du musst das Konzept komplett ändern. Und dann braucht es wieder, und das sind dann die Glücksfälle, dann braucht es eben einzelne mutige Managerinnen, Manager oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann auch darauf hinweisen, was nicht so optimal läuft. Und wir haben damals Personalmarketing initiiert, einfach außer, weil wir gewusst haben, das ist jetzt ein Thema, das du nicht wirklich im Marketing ansiedeln kannst, sondern wirklich im Personal ansiedeln kannst, weil was ist der Klassiker? Der Personalist ist selten ein Marketer und der Marketer ist selten einer, der Personal versteht. Und da brauchst du aber ein paar die Welten. Und dann war der nächste Trick ganz klar, es braucht nicht nur eine völlig neue Ausschreibung, sondern es braucht auch ganz neue Strukturen, vom Einstellungsprozess angefangen, über wie man die Leute einholen, wie man auch Gesundheitskonzepte richtig nachhaltig macht und nicht gleich einmal das Jahr in Yoga-Kurs und so weiter und so fort. Also über das konnte ich jetzt allein schon eine Stunde reden. Und das waren viele Diskussionen, die wir da geführt haben. Und es war auch viel Widerstand im Haus. Wir haben sehr aufgeschlossene Manager. Aber wenn wir dann zum Beispiel begonnen haben, dass wir gesagt haben, wir schreiben die Stellenausschreibungen nicht mehr ein, ob wir Vollzeit- oder Teilzeitkräfte brauchen. Oder in das Storytelling, wo wir dann einfach Jobs in einer anderen Art und Weise geschildert haben. Wie gesagt, heute sind die Dinge relativ selbstverständlich. Also das mit Voll- und Teilzeit noch nicht, aber Storytelling. Aber vor 10 Jahren war das schon, ja, Wahnsinn, ich brauche mein klassisches Inserat und du musst schon reinstehen, 38,5 Stunden und was tue ich, wenn sich andere bewirbt. Und das waren alles so kleine Dinge oder auch die Veränderungen, die wir gemacht haben, wie wir Vertriebsleute suchen, dass wir heute an Frauen haben. Wir haben damals, ich glaube, 2 Frauen im Außendienst gehabt und jetzt haben wir ein Drittel unseres Außendienstes, über 30 weibliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst. Und so weiter und so fort. Also da haben wir einfach sehr, sehr viel in der Kultur verändert. Und das ist so ein Beispiel, wie wir einfach immer schauen, dass wir Sachen frühzeitig auch mutig verändern und gegen den Mainstream verändern.
Warum denken Sie, stehen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinter der Tiroler Versicherung? Sie haben vorhin angesprochen, irgendwann hat man dann den Mut gehabt zu sagen, ja, Tiroler Versicherung. Und das war halt dann der Prozess, weil zum Beispiel, wenn man bei Ihnen in den Fahrstuhl steigt, da sieht man lachende Gesichter auf einer Kampagne und da stehen die Namen dabei und sichtlich sind es KollegInnen von Ihnen.
Wir werden ausschließlich mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber das ist auch so etwas, das ist einfach dem geschuldet, weil wir sehr stolz sind auf unsere Leute. Wir haben so tolle Leute im Haus und wir zahlen die unglaublich gern her, weil sie nicht nur Kompetenz haben, sondern weil die für unser Unternehmen die Werbeträger schlechthin sind. Nämlich nicht, weil sie auf einem Plakat drauf sind, sondern wie sie ihren Job machen. Und mich freut am meisten, wenn irgendwer zu uns ins Haus kommt und sagt, wenn ich bei euch reinkomme, das ist einfach anders. Alle grüßen, alle sind freundlich, alle sind nett, alle bemühen sich gleich. Und das ist schon eine Kultur, die über 25 Jahre entstanden ist, die wir uns schon auch erarbeitet haben, und einen Geist einzubringen. Und wir prägen ja unsere Leute, wenn jemand neu zu uns kommt, bis immer, sage ich, wir schauen auf euch, wir schauen, dass ihr ein tolles Umfeld habt, wir bilden euch top aus. Aber der Deal ist folgender, ihr haut euch für unsere Kundinnen und Kunden richtig ein. Schaut, dass wir im lösungsorientiert sind, dass ihr ganzes Fachwissen dafür verwendet, für unsere Kunden was Gutes zu bewegen. Und der Deal funktioniert sehr, sehr gut. Also wir sind gar nicht irgendwas herschenken, auch nicht unsere Mitarbeiter. Das, was wir ihnen bieten, das haben sie sich einfach verdient, weil sie so tolle Jobs machen.
Wie gelingt es, anderen Vertrauen zu schenken?
Das ist jetzt insofern eine spannende Frage, weil ich das schon lernen habe müssen. Ich bin vom Grunde auf ein bisschen, wenn ich selbstkritisch bin, ein bisschen ein misstrauischer Mensch. Und ich habe einfach im Laufe meines Lebens einfach erkannt, das ist ein Prozess, der Ding, dass du nur, wenn du die Leute Vertrauen schenkst, auch wirklich weiterkommst. Heute ist schon sehr tief drin. Also dieses einfach sagen, so jetzt trau die Leute das einfach mal zu, lass sie machen. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich das Glück gehabt habe, dass mir auch Vertrauen geschenkt worden ist. Sonst war ich halt nicht da, wo ich bin. Und ich versuche halt mehr, wie vor 10 und 15 Jahren, viel von dem, was mir am Positiven erfahren ist, an die Leute wieder zurückzugeben und ihnen das auch zu vermitteln und sie damit ausstatten, dass ich sage, traut euch die Dinge zu. Gell? Und wichtig ist mir immer, und das ist auch so die Mischung, wenn man Leuten Vertrauen schenkt, dass sie es insofern auch zurückgeben, dass wenn Dinge nicht so rund laufen, dass sie sich gleich melden. Das ist auch etwas, was wir als Teil unserer Fehlerkultur sehen. Ich sage, erstens einmal, seid mutig, aber seid nicht übermütig. Da, die Grenze ist für mich ganz klar. Mutig heißt, ich tue Dinge, die ich mich traue, weil ich weiß, ich kann es, ich habe es gelernt, ich habe die Fachkompetenz. Wenn ich was tue, obwohl ich eigentlich nicht genau weiß, ob es cool, das ist Übermut. Das wollen wir nicht. Und dann, wenn Leute mit Kompetenz mutige Entscheidungen treffen und es geht halt trotzdem einmal schief, dann erwarte ich einfach, dass sie sich schnell rühren, dass wir gemeinsam die Dinge wieder auf die Reihe bringen und dann passt es. Dann ist das Teil unserer Fehlerkultur. Weil ohne Fehler waren wir alle miteinander nur in der Höhle. Also die Menschheit geht nur über Fehler. Aber halt mit Fehler auch richtig umzugehen. Gell? Nicht gleich mache einen Fehler nach anderen, lerne überhaupt nicht dazu, sag mir etwas, tu uns unter den Teppich kehren. Das funktioniert nicht. Da war es schnell vorbei mit Vertrauen. Das war schnell zerstört.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an Sie, Herr Mayer. Sie haben ja vorhin die verschiedenen Szenarien angesprochen, dass Sie schon Szenarienplanung betreiben. Wir müssen jetzt gar nicht so weit in die Zukunft blicken, was in den nächsten 10 Jahren ist. Aber was denken Sie, ist eigentlich so die naheliegendste Prognose, wie sich die Versicherungsbranche weiterentwickelt oder auch die Tiroler Versicherung weiterentwickelt?
Die Versicherung ist ja ganz insofern eine spannende Branche, weil wir eigentlich seit Hunderten von Jahren das gleiche Geschäftsmodell haben. Es hat sich technologisch was verändert, aber grundsätzlich das Basismodell ist immer das gleiche. Und ich habe ja vorher schon relativ jung in der Versicherungsbranche gesagt, bin gespannt, ob da nicht irgendwann die ganz große Innovation kommt. Nicht diese kleinen Innovationen, wo man Produchteln macht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil am Ende geht es schon darum, Sicherheit bei aller technischen Technologie, die wir nutzen werden und gerade wir auch nutzen wollen, vertrauen wir als Tiroler schon sehr stark auf diese persönlichen Beziehungen. das ist auch die Herausforderung für uns, die wir schaffen müssen, sehr viel Technologie reinzulassen, aber ganz bewusst unsere Leute außen mit der Technologie freizumachen für wirklich diese Beziehungspflege mit den Kunden, dass Vertrauen da ist. Ich glaube, dass das und bin überzeugt, dass das gerade im Schadenfall der ganz entscheidende Unterschied ist. Und was sich in der Branche jetzt wirklich an riesigen Dingen möglicherweise verändert, das traut ich mir gar nicht sagen. Da habe ich gesagt, da würde ich mich jetzt in den Bereich von Fast Science Fiction dann bewegen. Dass sich Technologien verändern werden, dass sich da vieles tut, das ist völlig für mich außer Frage. Wie man damit umgeht, ist eine andere Frage. Ich bin aber auch überzeugt und dass gerade unser Unternehmen in der Welt eine große Berechtigung hat, weil gerade je mehr technologisiert wird, hoffe ich und glaube ich, dass die Menschen schon immer persönliche Beziehungen dann doch wieder schätzen lernen. Und ich habe mir das jetzt einmal gedacht, wie ich bei einem KI-Vortrag war und der Referent dann gesagt hat, in 3-4 Jahren wird selbst die KI nicht mehr erkennen, ob das ein KI-erstellter Inhalt ist. Und was für mich dann auch bedeutet, wenn man sieht, was da an Fake-Möglichkeiten möglich ist, dass ich eigentlich nur mehr nur dem persönlichen Gespräch vertrauen darf. Weil wenn da ein Video kommt, sie drauf sind und sie mir was erzählen, authentisch kann das völlig künstlich erstellt sein. Und das bestärkt mich eigentlich schon wieder darin, dass unsere Beraterinnen und Berater, die außen sind, ziemlich sicher immer größeres Vertrauen genießen werden, hoffe ich zumindest drauf, als wie irgendwelche KI-Avatare und sonstiges.
Ist das auch ein Grund, warum die Tiroler Versicherung nur in Tirol und Südtirol tätig ist? Weil sie sind ja jetzt nicht in Bayern oder in Salzburg beispielsweise, oder?
Wir arbeiten ein bisschen über die Grenzen aus, über da, wo unsere Kunden unterwegs sind. Aber das hat viel mehr mit einer ganz banalen Marketingüberlegung zu tun. Wenig, eigentlich gar nicht mit Technologie. Aber der Erweiterung nach Südtirol haben wir uns schon genau überlegt, was haben wir da drin für eine Position? Da geht es auch um Respekt. Ich würde nie in einen anderen Markt einigen, einfach mit der Denke, weil wir das so gut kennen. Das ist respektlos. Wir sehen es ja oft, wenn Player aus dem Ausland zu uns nach Tirol kommen. Ehrlich, was kriegen die für ein Geschäft? Die kriegen meistens das, was wir nicht haben wollen. Und uns wird es auch nicht anders gehen, wenn wir in irgendeinem Markt eine Brausen mit wehenden Fahnen und glauben, wir sind jetzt die Hundewutzis. Also, und darum immer die Überlegung, wenn ich in einen Markt gehe, erstens unsere Leute Bescheidenheit, mit kleinen Geschäft anfangen, Erfahrung sammeln, nicht glauben, wir sind da die großen Zampanos, die alles verändern. Und das zeigt sich auch in Südtirol. Wir haben wirklich da, ich sage, ein kleines Geschäft und das andere an Land gezogen, sind eigentlich sehr moderat gewachsen im Vergleich zu anderen. Und heute stehen wir recht passabel da. Wir machen 15% unseres Umsatzes jetzt in Südtirol und das ist ein gutes Geschäft. Aber auch immer Piano bleiben, nicht abheben. Das ist generell etwas, glaube ich, was wir unsere Leute gut einimpfen. Stolz zu sein auf das, was man macht. Wir haben vor allem in der Zeit in Corona und danach bewiesen, dass wir wirklich da sind und deutlich mehr bewegen können als viele Große, weil wir eben noch ein paar die Leute sind. Also auch stolz sein auf das, was wir bewegen können. Aber nie so dieses überbordende Selbstvertrauen, wir reißen jetzt alles nicht an. Und darum auch, um die Frage zu beantworten am Ende, ich glaube, dass der Markt, in dem wir jetzt tätig sind mit Nordost, Südtirol, Trentino und ein bisschen angrenzende Provinzen, dass das so viel Potenzial für uns noch bietet. Also da haben wir jede Menge Luft nach oben, da braucht man nicht irgendwelche Fantasien haben, dass wir was Gott wohin gehen. Und wie gesagt, ich würde mir dann immer die Frage stellen, warum? Warum? Was haben wir da verloren?
Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Sie haben ganz am Anfang ein wunderschönes Wort in den Mund genommen, die Lebensschule. Als zweite Abschlussfrage würde mich interessieren, was sind Ihre drei größten Lektionen, die Sie in Ihrer Lebensschule lernen haben dürfen?
Lektionen.
Erfahrungen können Sie auch sein, Erkenntnisse.
Ich weiß nicht auf jeden Fall, dass ich brauche Menschen. Das ist für mich halt viel wichtiger als Junge. Ich brauche ein Umfeld, wo ich Leute um mich herum habe. Du musst nicht mit allen Best Friends sein, aber wo du nicht nur Professionalität um dich herum hast, sondern wo du merkst, wir ziehen an einen Strang, wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel. ich war kein Einzelkämpfer. Es ist insofern für mich doppelt spannend, weil ich war ja Sportler und da war ich Leichtathlet. Und da bist du natürlich viel allein im Training und allen Dingen. Und heute weiß ich noch viel mehr, also, was ich eigentlich am meisten genossen habe, waren immer die gemeinsamen Dinge, die Mannschaftswettkämpfe, die Staffelläufe. Und ich habe dann auch gern Fußball gespielt. Und das zieht sich vielleicht ein bisschen durch. Also ich schätze sehr das Mitmenschen gemeinsam. Wenn man, ich weiß nicht, ob das Lebensschule ist, aber ich bin heute schon sehr, 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 sehr dankbar für all das, für die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, über das, was da viele Generationen vor uns geschaffen haben. Und das soll jetzt nicht einfach so eine billige Botschaft sein, weil man es halt heute so sagt, sondern darum wie immer, wenn man dann zu sehr in irgendeiner Suderei reinrutscht, jammern, sage ich mal kurz, das ist okay, Alter dann, aber dann wieder retour und sich auf das besinnen, was ich positiv bewirken kann, was ich machen kann. Und ich glaube, wenn wir uns in der Gesellschaft alle miteinander wieder mehr, nochmal, nicht rosa Wölkchen und nicht, oh, passt eh alles und alles super, schon die Probleme erkennen, aber dann einfach anpacken, da wo ich bin, schaue, was kann ich bewegen, was kann ich machen. Und jeder von uns hat einen Platz, wo er irgendwas positiv bewegen kann. Privat, beruflich, in Vereinen, in der Öffentlichkeit. Und wenn das wieder so ein Geist war, der sich durchzieht, dann bin ich überzeugt, dann entwickelt sich alles wieder in eine richtige Richtung. Wir haben tolle Voraussetzungen heute, gell? Und für mich war, wenn Lebensschule noch waren, für mich, und ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu sehr ins Plaudern, dass wir den Rahmen nicht sprengen, aber ich sage aber, meine Großeltern waren da für mich immer große Lebensschule, weil wenn du gehört hast, wie die Generationen, die einen und teilweise zwei Weltkriege erlebt haben, wie die über so Dinge denken. Ich denke mir halt manchmal, die Generation wird halt groß in den Kopf schütteln, über was wir uns alles den Kopf zerbrechen und über was wir jammern. Darum sage ich ganz große Überschrift: Dankbarkeit und Angassen. Das ist auch ganz wichtig.
Dann habe ich noch eine Frage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen?
Was ich nur sagen möchte, ist, wenn schon auf die Tiroler bezogen, weil ich einfach jetzt bald einmal 60 und jetzt ist eigentlich schon mein Fokus, dass ich sage, ich wünsche unseren Jungen, dass sie den Geist weitertragen. Und ich weiß auch, dass da so viele da sind, die das richtig inhaliert haben, dieses Tirolerische, weil für mich ist einfach das Ziel, dass ich dann, wenn ich 10 Jahre in Pension bin, auf das Unternehmen schauen kann. Und da haben sich Leute ganz gewaltig entwickelt. Die haben das noch viel besser gemacht, wie ich es gemacht habe. Und die Tiroler wächst und gedeiht. Und sie haben idealerweise schon nach 2 Jahren vieles verworfen, was ich gemacht habe, weil sie es noch besser gemacht haben. Also das ist so etwas, wo ich mir ein bisschen jetzt wünsche, wo man Gedanken macht, wie man das so umschirmen kann, dass das richtig in die Richtung geht. Ich bin schon, was da in der Tirol gewachsen ist, nicht wegen mir, ich habe mithelfen dürfen. Aber das ist schon ganz gewaltig, wenn man das vor 25 Jahren gesagt hat, dass wir jetzt so dastehen, wie wir dastehen. Nämlich auch, und ich meine jetzt gar nicht den wirtschaftlichen Erfolg, sondern einfach der Energie, die von den Unternehmen ausgeht, dann hätte ich gesagt, wenn ich die Hälfte habe, bin ich sehr zufrieden. Und ich hoffe einfach das und bin auch überzeugt mit den Leuten, die wir da haben, dass das super so weitergeht.
Schön, sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihnen weiterhin alles Gute, der kompletten Tiroler Versicherung, weiterhin alles Gute. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die wertvollen Worte. Dankeschön.
Ja, danke schön. Danke für das tolle Gespräch.